Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch alle mal wieder zu sehen. Ich freue mich ganz ehrlich, dass wieder zu arbeiten, dass der Urlaub rum ist. Meine ich ernsthaft so, denn Schreibtisch ist doch wesentlich erholsamer als Vorschlaghammer und Co. Wir haben ein bisschen umgebaut über die Ferien und jetzt ist Arbeiten pure Erholung. Ich möchte heute Morgen mit euch über ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, nachdenken. Das ist eher unbekannt und das kommt auch eher so ein bisschen unscheinbar daher. Und ich würde mal behaupten, es fristet so ein bisschen ein Schattendasein neben all diesen bekannten großen Gleichnissen wie verlorener Sohn, barmherziger Samariter und so weiter. Ich muss gestehen, mir war das Gleichnis selber nicht so hundertprozentig geläufig und ich bin diese Woche beim Vorbereiten einfach so drüber gestolpert. Und als ich das so gelesen habe, hat mich Gott direkt angesprochen. Ich dachte, jawohl, das könnte was für heute Morgen sein. Der Text, der beginnt mit einer kurzen Frage und die heißt, was meint ihr? Was meint ihr zu folgender Geschichte? Und allein schon dieser Anfang, der zeigt, Achtung, es ist heute kein abstrakter Text über abstrakte theologische Wahrheiten und Weisheiten. Nein, es geht um uns. Wir alle, wir sind beim Hören von diesem Text ganz aktiv gefragt, nämlich das, was jetzt kommt, ganz persönlich zu reflektieren. Was meint ihr? Hier der Text. Dann sagte Jesus, was meint ihr? Und er spricht damit da zu Schriftgelehrten, zu Geistlichen. Was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann, der hatte zwei Söhne. Er sagte zu dem einen, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte der Sohn. Später aber überlegte er es sich und ging doch. Dasselbe sagte der Vater auch zu seinem anderen Sohn. Ja, Herr, antwortete der, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun nach dem Willen des Vaters gehandelt? Der erste, antworteten die Schriftgelehrten. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten, die werden eher in die neue Welt Gottes kommen als ihr. Der Täufer Johannes ist gekommen und zeigt euch, was ihr jetzt tun müsst, um Gottes Willen zu erfüllen. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Prostituierten, die haben ihm geglaubt. Aber ihr, nicht einmal als ihr das saht, habt ihr euch besonnen und ihm Glauben geschenkt. Das ist der Text. Ein ganz klassischer Entscheidungstext. Finde ich Variante A besser oder schlechter als Variante B? Und so ein bisschen für die von euch, die ein bisschen Pädagogik oder sowas studiert haben, erinnert das an so Dilemmasituationen, mit denen moralische Reife überprüft wird. Kindern wird zum Beispiel folgende Situation vorgestellt und je nachdem, wie sie antworten, kann man den Grad ihrer moralischen Urteilsfähigkeit ablesen. Da wird zum Beispiel gesagt, stell dir vor, der eine Sohn will seiner Mutter beim Tischdecken helfen, trägt 10 Teller ins Esszimmer, stolpert dabei, alle 10 Teller gehen zu Bruch. Der andere Sohn will heimlich naschen, klettert auf den Stuhl, will was aus dem Schrank holen, dabei geht ein Glas zu Bruch. Welcher Sohn ist böser? Kinder im Alter von fünf Jahren antworten normalerweise der die 10 Teller kaputt gemacht hat. Das ist der Böse. Kinder im Alter von 12 Jahren, die sagen, heimlich naschen ist doch böser als der Mutter beim Tischdecken zu helfen. Frage ist, ist das hier also so eine Geschichte, wo Jesus einfach nur abklärt, wie steht's eigentlich um die moralische Reife der Leute, denen er diese Geschichte erzählt? Ob sie sozusagen schon so weit sind zu erkennen, dass das gute Wollen oder das gute Sagen allein nicht ausreicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, da steckt noch mehr drin. Und ich würde gerne jetzt mit euch Schritt für Schritt durch diesen Text durchgehen. Und dann merken wir hoffentlich gemeinsam, was Jesus dafür für fantastische Dinge eingebaut hat. Als erstes müssen bei diesem Text sofort die Warnlampen angehen, denn Jesus sagt hier, ein Mann hatte zwei Söhne. Zwei Söhne, zwei unterschiedliche Verhaltensweisen. Das bedeutet, Achtung, hier werden zwei Alternativen aufgezeigt. Das bedeutet, man muss sich irgendwo entscheiden. Der Vater, der geht zum ersten Sohn und spricht ihn an, mein Sohn. Und die Wortwahl im Griechischen, die zeigt, der Vater, der benutzt sozusagen die emotionale Anrede, wenn man so möchte. Er hat zwei Wörter zur Auswahl gehabt hier, die er hätte verwenden können. Er nimmt aber das Wort, das ausdrückt, wir beide, wir haben eine Beziehung miteinander. Eine enge, eine vertraute Beziehung. Er nimmt nicht das Wort, das dieses technische Verhältnis, ich Vater, du Sohn, ausdrückt. Nee, Beziehung steht hier im Vordergrund. Und dann sagt er zu ihm, geh und arbeite heute im Weinberg. Heute. Das ist kein sklavisches Ausnutzen des Untergebenen. Jeden Tag muss er schuften bis zum Umfallen. Nein, sondern es gibt heute eine konkrete Arbeit, die getan werden muss. Und die Arbeit, die soll in einem Weinberg geschehen. Weinberg, ganz, ganz klassisches Motiv, von Jesus zigmal benutzt. Allein in Kapitel 20 und 21 bei Matthäus gibt es 3 Weinbergsgleichnisse. Und auch sonst ist dieser Aspekt Weinberg, Weintrauben, Weinstock, Reben, Weingärtner sehr, sehr dominant. Grundsätzlich steht der Weinberg immer für das Reich Gottes. Und wenn man im Neuen Testament Weinberg liest, dann heißt das, Achtung, wichtig, unterstreichen, hier geht's um keine Nebensächlichkeit. Hier kommt was äußerst Bedeutsames. Und der erste Sohn, der gibt dem Vater eine gnadenlose Abfuhr. Nein, ich will nicht. Punkt. Völlig unverschämt. Der Vater, der sagt darauf überhaupt nichts. Der akzeptiert das und geht zum zweiten Sohn. Bittet den exakt dasselbe. Und der zweite Sohn, der antwortet ganz brav, ja, Herr. Das ist interessant. Er nennt ihn nicht Vater, sondern Herr. Sehr formal, sehr höflich, sehr unterwürfig. Und dann geschieht's. Der erste, der bekommt irgendwann Gewissensbisse. Er bereut seine Abfuhr. Im Griechischen, da steht wirklich bereuen. Ja, hier heißt es, er überlegte es sich. Bisschen schwach übersetzt. Da steht, er bereute. Und er geht und arbeitet. Und der zweite, der verliert sich noch ein paar Stunden bei Facebook, der bleibt zu Hause und chillt noch ein bisschen. Hat anderes zu tun. Ob mit oder ohne schlechtem Gewissen, wissen wir nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall geht der nicht los. Das ist das Gleichnis. Und dann fragt Jesus die Geistlichen, wer jetzt das Richtige getan hat. Ganz schwierige Frage. Die antworten natürlich der Erste und bekommen daraufhin von Jesus die volle Breitseite. Knallhart. Sie werden mit dem zweiten Sohn identifiziert. Sie sind nicht umgekehrt. Sie haben ihre Chance zur Reue nicht genutzt. Und die, die die Geistlichen als vom Reich Gottes ausgeschlossen hielten, nämlich die Zöllner, die Zolleinnehmer und die Prostituierten, die bekommen plötzlich von Jesus einen Anteil daran zugesprochen, während sie selbst außen vor bleiben. Knallhart. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Wenn wir schauen, in welcher Situation Jesus diese Geschichte erzählt, dann sehen wir, es ist die letzte Lebenswoche von Jesus. Er hatte gerade seinen triumphalen Einzug in Jerusalem. Dann kam dieser Zwischenfall mit der Tempelreinigung. Daraufhin wird die Situation schon so ein bisschen heikler. Die Geistlichen fragen so langsam nach, wer ihm eigentlich das Recht gegeben hat, so aufzutreten. Sie fragen nach seiner Vollmacht. Jesus ist jetzt in der Situation, dass er sich mit der frommen Elite beschäftigen oder herumschlagen muss. Und denen präsentiert er dieses Gleichnis. Den ganz Frommen. Denen, die wirklich mit Gott gehen wollen. Er präsentiert das Gleichnis Leuten, die es ernst mit dem Glauben meinen. Eigentlich Leuten wie uns. Und genau deswegen sollten wir das Gleichnis auch an uns ranlassen. Und klar ist, der Vater in dem Gleichnis, der steht für Gott. Und die Söhne, das sind wir. Und die Frage ist jetzt nur, welcher von den beiden Söhnen sind wir denn? Als ich mich vorbereitet habe, habe ich irgendwie gedacht, eine Kategorie fehlt, die für mich passt. Ja, es fällt mir so ein bisschen schwer, mich hier einzuordnen. Es fehlt der Sohn, der das Richtige sagt und das Richtige tut. Hätte ich mich ganz, ganz leicht einordnen können, ihr vermutlich auch, oder? Wäre ganz, gar kein Problem gewesen. Ist ein bisschen komisch, dass Jesus diese Variante hier nicht bringt. Vielleicht wäre sonst das Rätsel zu leicht gewesen. Oder aber die Person, die gibt's gar nicht. So unvorstellbar, dass für den einen oder anderen heute Morgen erscheinen mag. Wenn Jesus also nur diese zwei Alternativen aufmacht, was für Aspekte will er uns damit zeigen? Ich suche nicht immer nach 3 Punkten, aber ich habe mal wieder 3 gefunden. Der erste Punkt ist, das richtige Tun ist wichtiger als das Richtige zu sagen. Das Richtige tun ist wichtiger als das Richtige oder als das Fromme vielleicht, als das abzunicken. Obwohl Sohn Nummer 1 zuerst völlig unverschämt war, der hat ein Verhalten an den Tag gelegt, das war in der damaligen Zeit undenkbar. Es hätte in der damaligen Zeit eigentlich den Ausschluss aus der Familie bedeuten müssen. Der hätte enterbt und vom Hof gejagt werden müssen. Obwohl er seinem Vater gegenüber keinerlei Respekt zeigt, bekommt er trotzdem am Ende das gute Zeugnis ausgestellt. Und der Grund ist, weil er getan hat, was der Vater von ihm wollte und nicht, weil er gesagt hat, was der Vater hören wollte. Das ist ein Riesenunterschied. Einer, den ich leider bei mir auch immer mal wieder beobachten kann und der mir so an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder auffällt. Und ich glaube, gerade wir Freikirchler, wir sind unglaublich gut da drin, fromm alles abzunicken. Und wir wissen, oder wir glauben zumindest wahnsinnig viel von Gott zu wissen und von einem gottgefälligen Leben. Und dabei merken wir oft gar nicht, wie wir in der Gefahr stehen, in Kategorie Sohn Nummer 2 abzurutschen. Wie wir ganz hart gesagt zu frommen Heuchlern werden, die irgendwelche Ansprüche hochhalten, aber ganz anders leben. Die unglaublich viel wissen, wie man leben soll, und das auch bei anderen einfordern, aber es selbst nicht hinbekommen. Rick Warren, dieser amerikanische Pastor, der hat neulich getwittert. Ich verfolge das so ein bisschen. Da schreibt er, also auf Englisch, aber ich habe es übersetzt, der Grad deiner Geistlichkeit zeigt sich nicht daran, wie hoch du die Hände beim Lobpreis erhebst, sondern wie gerade du deinen Weg mit Jesus gehst. Ein sehr, sehr spannender Satz, aber ich glaube an dem Satz, da ist was dran. Und das, was unter dem leide ich, wenn Taten nicht zu Worten passen, bei mir und bei anderen. Jesus, der sagt an einer anderen Stelle, eure Worte, die sollen ja, ja, nein, nein sein. Das heißt, man soll sich auf euch und auf euer Wort verlassen können. Und das ist furchtbar, wenn das im Großen so nicht gelebt wird und Leute wirklich durch das, wie wir reden und dann anders leben, ein verqueres Bild von Christsein bekommen. Das ist die eine Seite. Das ärgert mich ehrlich gesagt auch in kleineren Dingen, wenn wir das da nicht hinbekommen. Und ich habe überlegt, ob ich das jetzt sage, ich dachte, ich sage das jetzt einfach. Ich habe in letzter Zeit einiges mitbekommen, wo, ich sage jetzt einfach mal wo wir es Leitern in unserer Gemeinde nicht leicht gemacht haben, ihren Bereich zu leiten, weil zum Beispiel schleppend auf E-Mails geantwortet wird, weil sich nicht in Listen eingetragen wird oder weil wir nicht zu Meetings gehen, die anberaumt sind. Und das ist extrem frustrierend. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, er redet sich seinen eigenen Frust von der Seele. Nein, ich rede nicht von mir. Ich rede hier wirklich von euch, von ehrenamtlichen Leitern. Und ich bitte euch einfach, dass ihr den Dienst, den andere von euch tun, dass ihr den dadurch unterstützt, dass ihr da Verlässlichkeit reinbringt. Aber das nur so nebenbei. Was mir an Sohn Nummer 1 wirklich gefällt, das ist seine große Eigenständigkeit. Der hat wirklich einen eigenen Willen. Das ist kein Ja-Sager. Ob ich diesen Charakterzug in 1-2 Jahren auch noch gut finde, wenn ich das über mein eigenes Kind sagen muss, weiß ich noch nicht. Aber bis jetzt finde ich das gut. So von außen betrachtet finde ich das wirklich gut. Ich mag so Menschen. Beinhaltet aber auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass da so ein unangenehmer Charakterzug draus wird, wenn so Leute immer Recht haben und Recht behalten müssen. Das ist wirklich Tolle an Sohn Nummer 1 ist, dass sein Ego nicht Gott ist, sondern dass er bei aller Eigenständigkeit bereit ist, umzukehren. Und das ist die wahre Pointe der Geschichte. Mein zweiter Punkt. Jesus, der sagt hier nicht nur, das gute Tun ist besser als das gute Wollen oder das gute und richtige Sagen. Nein, die Pointe ist, Veränderung ist möglich. Ein böser Wille, der kann zum Guten verändert werden, woraus dann wieder Gutes entspringt. Das ist ein riesiges, ein fantastisches, ein hoffnungsvolles Thema. Veränderung ist möglich. Und diese Botschaft, die steht und stand im krassen Kontrast zur damaligen Sicht auf den Menschen. In Palästina kursierte zur Zeit von Jesus folgende Fabel, in der ein Mann oder ein Vater seinem missratenen Sohn die Chance zur Umkehr verweigerte. Er sagte zu ihm, mein Sohn, du bist wie ein Baum, der keine Früchte brachte, obwohl er beim Wasser stand. Und sein Herr war genötigt, ihn abzuhauen. Und er, der Baum, sagte zu ihm, verpflanze mich, und wenn ich auch dann keine Frucht bringe, so haue mich ab. Aber sein Herr sagte zu ihm, als du am Wasser standest, brachtest du keine Frucht. Wie willst du Frucht bringen, wenn du an anderer Stelle stehst? Bam, knallhart, keine Chance auf Umkehr. Das war die gängige Sicht auf den Menschen. Ich weiß nicht, wem diese Geschichte, diese Fabel einigermaßen bekannt vorkommt. Jesus, der hat exakt diese Fabel des Archikar, die hat er neu erzählt. Und er hat dieser Fabel eine neue Deutung gegeben. Jesus hat daraus Folgendes gemacht. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Achtung, wieder Weinberg, wichtig. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er beantwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Nochmal ein Jahr, nochmal eine Chance. Jesus, der behauptet also gegen den Pessimismus der damaligen Zeit, der behauptet, alles bleibt, wie es war, da sagt Jesus, Achtung, Veränderung ist möglich. Jeder Mensch hat die Chance zur Umkehr, zu einem Neuanfang. Das, was bis jetzt in deinem Leben passiert ist, Entscheidungen, die du getroffen hast, ob sie gut waren oder schlecht waren, die müssen nicht das letzte Wort über deine Zukunft haben. Die haben nicht das letzte Wort über deine Ewigkeit. Es gibt die Chance zur Umkehr. Es gibt die Möglichkeit zum Neuanfang. Das ist unglaublich befreiend. Ich habe vor 3 Wochen einen sehr guten Freund im Arm gehalten. Der hat so bitterlich geweint, geschluchzt und rausgepresst. Das wird nie wieder anders. Das kann gar nicht mehr anders werden. Und da war so viel Hoffnungslosigkeit. Ich habe mitgeweint, weil es wirklich, wirklich schwierig aussah und aussieht. Und Jesus, der hält da dagegen und sagt, Veränderung ist möglich. Es muss nicht alles bleiben, wie es ist. Bei dem Thema Veränderung hier in dem Gleichnis, da betont Jesus einen Aspekt. Und das ist Buße oder Reue. Als der erste Sohn das Richtige tut, da heißt nicht nur, er überlegt sich anders, ich habe es gerade schon gesagt, sondern da steht ein Wort, das die emotionale Seite betont. Ihm tat sein hartes, sein krasses Nein, das tat ihm von Herzen leid. Da war ganz, ganz tiefe Reue. Genau die vermisst Jesus bei den Geistlichen, bei den Frommen seiner Zeit. Das klagte bei ihnen an, dass sie nämlich keine Buße getan haben, dass sie nicht umgekehrt sind, dass sie nie an den Punkt des Zerbruchs gekommen sind. An den Ort, an dem wirkliche Umkehr geschieht. Sie sind beim Ja-Sagen, beim prinzipiellen, ach ja, ganz gut finden geblieben, beim frommen Abnicken. Aber Umkehr ist nicht geschehen. Und Gott, der liebt Umkehr. In Hesekiel 33, da heißt es, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Eine Frage. Warst du schon mal an dem Punkt? Am Ort des Zerbruchs, wo du erkannt hast, ich bin echt ein sündiger Mensch. Wer kann mir noch helfen? Umkehr, Zerbruch, das muss sein. Das Spannende dabei ist, dass Gott nicht nur Umkehr um der Umkehr willen erfordert oder möchte, sondern dass dann, wie es hier in dem Vers heißt, dass dein Leben wartet. Dass der Gottlose umkehre und dann lebe. Der Gottlose, der soll von seinem Weg umkehren und dann geht das Leben los. Gott will uns ein Leben schenken, das den Namen Leben auch verdient. Ein Leben, das zählt. In dem Gleichnis, da bittet der Vater seine Söhne, jeweils geh und arbeite heute im Weinberg. Weinberg, habe ich gerade schon mal gesagt, steht für das Reich Gottes. Reich Gottes ist sozusagen Gottes Augapfel, das Allerwichtigste. Und das vertraut er uns an. Der Vater vertraut den Weinberg seinen Söhnen an. Ist nicht so, dass er sie da allein drin lässt? Er hat den Überblick, er weiß, was für Arbeit da getan werden muss. Er ist nicht außen vor. Aber für das Tagesgeschäft, da braucht er Leute, die bereit sind, in den Weinberg reinzugehen. Die sagen, okay, ich hatte heute eigentlich was anderes vor. Es gäbe noch zig andere Dinge, die ich tun könnte und sollte, die auch Spaß machen. Aber Gott braucht mich heute im Weinberg. Gott hat heute was mit mir vor. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das gilt für jeden Tag. Die spannende Frage ist doch die, wo schickt Gott dich heute hin? Wohin lädt er dich ein, um dort einen signifikanten Unterschied auszumachen? Ich bete ganz oft morgens, Gott, zeig du mir, was willst du? Was soll ich heute machen? Und ich glaube, wenn wir dieses Gebet ernst beten und bereit sind, uns schicken zu lassen, dann werden wir hier noch einige Wunder erleben. Jesus, der sagt selbst, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Ernte ist reif, sagt er. Aber es braucht Leute, die umkehren, die wie der Sohn Nummer 1 von ihren eigenen Plänen abrücken und die Agenda Gottes zu ihrer Agenda machen. Heute ist der 11. September. Walter hat gerade vorhin schon darauf hingewiesen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich weiß noch ganz genau, exakt, was ich heute vor 10 Jahren gemacht habe. Wie ich das mitbekommen habe, als der erste Turm einstürzte und dann der zweite. Und ich weiß noch, wie ich den ganzen Tag am Fernsehen gucken war und wie wir abends Hauskreis hatten und völlig konsterniert zusammensaßen und gebetet haben. Der 11. September, der wird bezeichnet als, die Woche ging das ja rauf und runter durch die Medien, als der Tag, der die Welt veränderte. Und ja, einiges hat sich wirklich verändert. Aber die Welt, die wurde nicht verändert. Die Welt, die ist gleich böse wie vorher. Die Wahrnehmung und die Präsenz dessen, die hat sich verändert, ja. Aber das, was da passiert ist, ist an sich, so dramatisch und schlimm das war, ist an sich nichts Neues. Der Tag, der die Welt veränderte, der ist nicht 10 Jahre her, der ist 2000 Jahre her. Der Tag, nämlich an dem Jesus eindrucksvoll bewiesen hat, Veränderung ist möglich, Totes muss nicht tot bleiben, Leben ist möglich, Reich Gottes ist hier und jetzt. Das, was mich daran wirklich begeistert, das ist, dass es nicht nur irgendwie ein historisches Datum ist, das man sich anschauen kann, sondern dass das heute erlebbar ist. Und dass heute, der 11. September, für dich wirklich zu einem weltverändernden Tag werden kann. Nämlich, wenn du umkehrst und dich von Gott für die wichtigste Sache einsetzen lässt, die es gibt. Diese Welt, die braucht Veränderung. Veränderung zum Positiven. Diese Welt, die braucht Menschen, an denen deutlich wird, es gibt Hoffnung. Veränderung ist möglich, weil nämlich der große Veränderer in dir Einzug hält, mehr und mehr Raum in dir einnimmt und dann durch dich und mit dir mehr und mehr Raum einnehmen kann. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Und gegen all das Leid und all das Böse und Ungerechtigkeit, gegen all das hat Gott ein Mittel ausgewählt. Und das ist die Gemeinde, die Kirche, die Ekklesia. Wir sind der Plan Gottes, um diese Welt zu retten. Wir, die Kirche, ist die Hoffnung dieser Welt, so hat Bill Hybels es mal genannt. Die Kirche, das ist kein Gebäude, das ist keine Institution, die Ämter verwaltet, die Pastoren anstellt. Nee, Kirche, das bist du, das bin ich, das sind wir. Das sind Menschen, die vom Heiligen Geist beseelt Gott dienen. In Gesprächen höre ich immer wieder einen Satz. Und ganz ehrlich, ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Wenn ihr ihn mir trotzdem nochmal sagt, ich höre ihn mir auch nochmal an, aber müsst ihr mit einer Antwort rechnen. Und zwar dieser Satz lautet, ach, bei euch, da läuft alles so gut, das funktioniert alles so prima, da kommt es auf mich und meinen Beitrag doch überhaupt nicht an. Da ist für mich gar kein Platz mehr. Und das ist Blödsinn. Für alle die von euch, die so denken, Einfach nur das. Es gibt keinen einzigen Bereich in unserer Gemeinde, der wegen Mitarbeiterüberfluss jemals dicht gemacht worden wäre. Nein, du wirst hier gebraucht. Gott will dich einsetzen. Und das nicht nur, damit irgendein Bereich am Laufen gehalten werden kann, sondern damit noch mehr Menschen mit dem lebendigen Gott in Berührung kommen. Damit Menschen hier in der Gemeinde mehr werden wie Christus, geistlich wachsen und wiederum andere Menschen mit Gott in Begegnung bringen. Deshalb bist du wichtig. Deshalb bitte ich dich auch ernsthaft, diesen Ruf, geh und arbeite heute, diesen Ruf Gottes nicht zu ignorieren, sondern heute darauf zu antworten. Aber Achtung, bevor ihr vorschnell antwortet. Die Antwort, die du gerade innerlich vielleicht gibst, die ist nicht das 100% Entscheidende. Denk nur mal an das Gleichnis. Ja sagen kann jeder. Das Richtige tun, darauf kommt's an. Morgen das zu leben, zu dem ich heute Ja sage, darum geht's. Ich fasse die drei Punkte nochmal rückwärts zusammen. Gott lädt dich ein zu einer Aufgabe mit Bedeutung, zu einem Leben, das zählt. Und dafür ist deine Vergangenheit, ist sie kein K.O.-Kriterium, sondern Gott gesteht dir die Möglichkeit zur Veränderung ein. Veränderung ist möglich. Und diese Veränderung, die darf keine Veränderung sein, die einfach nur gesagt wird, die einfach nur irgendetwas abnickt, sondern die muss gelebt werden. Das Richtige tun ist das Entscheidende, nicht das Richtige abnicken. In diesem Sinn frage ich euch jetzt nochmal die Frage, die Jesus seine Zuhörer gefragt hat. Was meint ihr? Was meint ihr zu dieser Geschichte? Achtung beim Antworten. Ist nicht ganz ungefährlich. Gott segne euch. Amen.